Dichterhex. Der Kirchenvater Origenes, der lebte im 2. und 3. Jahrhundert, er ist im Jahr 253 gestorben und lebte in Alexandria, das war damals eine der großen zentralen Städte, größte Bibliothek der damaligen Welt war in Alexandrien. Und da waren lebendige Gemeinden. Und der Origenes hat über den Judasbrief einmal geschrieben, es sind wenige Zeilen, aber reich an kräftigen Worten der göttlichen Gnade. Wenige Zeilen, aber reich an kräftigen Worten der göttlichen Gnade. Das wollen wir jetzt mal sehen. Und jetzt habe ich eine riesige Aufgabe vor mir. Ich hoffe, dass es gut geht. Ich möchte Ihnen in diesen Bibelworten 8 Hinweise für eine lebendige Kirche zeigen. Die, glaube ich, die stehen hier drin. 8 Hinweise für eine lebendige Kirche. Und das wäre ja mal interessant für ein Reformationsjubiläum, 100 Jahre slowakische evangelische Kirche. Dass man sagt, wie wird unsere Kirche neu und lebendig? Vom Wort Gottes her. Das heißt Reformation. Durch, nach dem Wort Gottes und aus der Kraft des Wortes Gottes reformierte Kirche, erneuerte, von innen her neu gestaltete Kirche. Nun, ich weiß, was ich jetzt vorhabe, ist fast unmöglich. 8 Hinweise kann niemand behalten. Deshalb, mein Tipp ist, nehmen Sie sich ein Stift und ein Blatt Papier oder hören Sie diese Predigt mehrmals und stoppen Sie jeweils nach jedem Punkt und lesen Sie vor allen Dingen immer auch den Bibeltext mit und sehen Sie, jeder Hinweis ist weg. Ich könnte über jeden dieser 8 Hinweise eine Stunde lang zu Ihnen reden. Das will ich nicht, sondern nur wenige Minuten. Also und ich hoffe, dass Sie es in sich arbeiten lassen und vielleicht auch in den Gemeinden über die 8 Punkte neu nachdenken. Denken Sie daran, der Gründer, Generalbischof Julian Noske, hat beim Beginn ihrer evangelischen Kirche diesen Text ausgelegt. Ihm lag offensichtlich daran, dass Sie in der Slowakei begreifen, dass hier das Wort Gottes sagt. Erstens, in Vers 17. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Erstens heißt, lest die Bibel. Genau das ist es nämlich. Was steht in der Bibel? Neues Testament ist das, die Lehre der Apostel, die die Augenzeugen des Lebens und Sterbens und der Auferstehung von Jesus waren. Und als an Pfingsten die erste Gemeinde in Jerusalem entstand, da lesen wir, nachdem sie sich bekehrt hatten und Jesus angenommen hatten, Vergebung der Sünden empfangen hatten und getauft worden waren, da lesen wir, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet, ja. Aber in der Apostellehre. Wir haben die Lehre der Apostel in der Bibel, Alten und Neuen Testament. Denn genau das Neue Testament war damals am Anfang ja noch gar nicht geschrieben. Das heißt, sie haben die Schrift ausgelegt, das Alte Testament, und haben gezeigt, wie Jesus es gesagt hat, wie er es den Emmaus-Jüngern gesagt hat. Von Mose und den Propheten erzählt die ganze Bibel von Jesus und weist auf ihn hin, dass er kommen, leiden muss und auferstehen und zur Herrlichkeit. Das heißt, so haben die Apostel erklärt, wie aus der Geschichte Gottes, aus seiner Offenbarung, wie sie im Alten Testament dokumentiert ist, dass Jesus jetzt vorgestellt, was er gesagt hat, was er getan hat, wie wir es in den 4 Evangelien lesen. Und was das für Folgen hat, wie wir es in der Apostelgeschichte und in den Briefen der Apostel sehen. Nun, die Apostel des Herrn Jesus Christus, Das sind die Leute, die haben einfach einen Unterschied zu allen anderen Gläubigen, die später kommen. Wir reden heute von Aposteln im Sinne von Missionaren, Gesandter heißt das ja eigentlich, und sagen dann Gemeindegründer sind Apostel. Ja, das kann man auch so gebrauchen, wird auch in der Bibel manchmal so gebraucht, aber es gibt auch diesen ersten Begriff der Apostel, das sind die Augenzeugen des Lebens von Jesus und seines Sterbens und seiner Auferstehung. Zu ihnen hat Jesus gesprochen in den 40 Tagen nach der Auferweckung. Und deshalb, wir wissen von Jesus nur durch ihre Verkündigung. Und wenn wir das die Bibel lesen, ist das die Lehre der Apostel. Neulich hörte ich einen sehr einflussreichen Christen international, der sagte, in Europa gibt es sowas wie biblische Magersucht, Anorexia, also Unterernährung. Die Christen lesen die Bibel nicht. Lesen sie nicht? Oder lassen sie es nur ihrem Pfarrer? Wenn man die Bibel nicht selber liest, dann ist man nicht urteilsfähig. Zu wissen, wer ist Jesus, erfahren wir nur aus der Bibel. Warum ist er das? Deshalb müssen wir das Alte Testament kennen. Die Prophetie auf Jesus hin, vom leidenden Gottes hin, vom Messias. Und was das für Konsequenzen hat, dass Jesus die Offenbarung Gottes ist. Und dass er wiederkommen wird. Und dass er tatsächlich auferstanden ist. Wir lernen es, indem wir die Bibel lesen. Die Reformation war eine Bibelbewegung. Damals wurden dann die Bibeln gedruckt. Dank der Presse, der Druckerpresse von Gutenberg gab es eine Medienrevolution. Und jetzt konnten die Bibeln in großer Stückzahl gedruckt werden, sodass jeder im Haus eine Bibel haben konnte. Weil es war ganz schwierig, war sehr teuer. Wir leben im Augenblick auch wieder in einer Medienrevolution. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich rede zu Ihnen über Fernsehen und wir vermitteln das über Internet. Wir haben enorme Möglichkeiten heute. Ich lese meine Bibel auf meinem Handy. Und man kann so viel heute machen, es hat keiner einen Grund zu sagen, er könnte nicht die Bibel lesen. Es gibt hier einen Blindenschrift und wer nicht liest, der kann sich ein Knopf im Ohr haben und kann sich eine Hörbibel haben, wo der Bibeltext ihm vorgelesen wird. Das heißt, lest die Bibel. Das ist der erste Hinweis für eine lebendige Kirche. Und jetzt mögen Sie selber beurteilen, wie das in ihrem persönlichen Leben, ihrer Gemeinde, ihrer Kirche in der Slowakei aus. Und jetzt kommt das Zweite, Vers 18 und Vers 19. Das Zweite heißt, also erstens lese die Bibel und zweitens, Achtung, Gottes Wort ist umstritten. Das ist das Zweite. Wir lesen. Also, lest, erinnert euch an die Worte der Apostel unseres Herrn Jesus Christus, als sie zu euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. In der letzten Zeit, was ist das? Nach dem biblischen Verständnis beginnt die letzte Zeit, also vor der Vollendung der Geschichte, mit der Himmelfahrt von Jesus. Zwischen der Himmelfahrt von Jesus und seiner Wiederkunft, wenn er die Toten aus den Gräbern ruft und das Weltgericht hält und den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Dazwischen, das ist die letzte Zeit. Wir leben also in dieser letzten Zeit. Und er sagt, die Apostel haben das angekündigt. Auch Jesus selber, lesen Sie Matthäus 24, hat das angekündigt. Es werden falsche Propheten kommen, falsche Christusse. Und hier heißt es werden Zeiten sein, wo Spötter kommen. Das kann man heute bei uns jedenfalls sehr gut beobachten. Die Kritiker des christlichen Glaubens, von draußen und von drinnen in der Kirche, die machen es zunächst einmal lächerlich. Was man kaputt machen will, das macht man zuerst einmal lächerlich. Wir zuerst noch glauben, dass es eine Jungfrauengeburt gibt. Hast du das schon mal erlebt? Glaubst du wirklich, dass Jesus vom Tod auferstanden ist und dass das Grab leer war? Und Himmelfahrt, meinst du, dass er da wirklich in den Himmel gefahren ist und das fotografiert hat? Meinst du, er hätte sowas gesehen? So, So machen die Kritiker zuerst einmal das Evangelium lächerlich, so dass man zusammenzuckt und sagt, naja, das ist natürlich komisch an, soll ich das auch glauben? Sind Spötter, heißt es hier, und sie leben nach ihren gottlosen Begierden. Ja, was ist das? Habt ihr, macht ihr, Sex ihr. Das sind die drei Bereiche, wo Begierden ausgelebt werden, wo Menschen nicht mehr nach Gott fragen. Das kennzeichnet unsere Gesellschaft und wir halten das für große Errungenschaften und sagen, so ist die Zeit eben, wir sind nicht mehr so prüde wie in früheren Jahren. Ja, es gibt Neues, Judas sagt, das kennzeichnet ihr Leben. Und sie trennen sich, sie rufen Spaltungen hervor, sie sagen, wir müssen es anders machen. Sie führen dazu, dass Zerrissenheit in den Gemeinden ist, weil viele sagen, ja, was soll ich dagegen sagen, weiß jetzt auch nicht. Und bei uns ist es selbst unter uns Pfarrern in Deutschland, sind wir überhaupt nicht einig in diesen Dingen. Das verwirrt die Gemeinden umso mehr. Spaltungen, ja. Es war damals auch niedrig gesinnt, heißt es in meiner Lutherbibel, da heißt es im Griechischen die Psychikoi, das sind die Seelischen, also die nur von ihren Gefühlen her, von ihren Neigungen her, von ihren menschlichen Vorstellungen her bestimmt sind. Ich weiß nicht, wie das in der slowakischen Bibel übersetzt wird. Und dann heißt es, die den Geist nicht haben. Das ist eine schwierige Sache. Wie kann man beurteilen, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht hat? Das ist da ein bisschen gewagt, das zu beurteilen. Nun, also ich möchte vorsichtig sein, jemanden abzusprechen, dass er den Heiligen Geist hat. Aber Jesus hat selber, das können Sie in Johannes 14, Vers 26, da können Sie das nachlesen. Da sagt er, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, daran erkennt man den Heiligen Geist, dass er uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Deshalb kann man das, was aus dem Heiligen Geist geredet ist, wenn jemand sagt, ich rede, der Heilige Geist hat ja eingegeben, ich rede, dann schlagen wir die Bibel auf, lesen die Evangelien, was hat Jesus gesagt. Wenn das, was jemand sagt, dem biblischen Wort, das von dem Wort von Jesus widerspricht, ist es nicht vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Wenigstens das ist ein Maßstab, den Judas uns hier gibt und den Jesus selbst seinen Lehrern gegeben hat. Also, Achtung, Gottes Wort ist nicht umstritten. Das Dritte ist jetzt, baut euer Lebenshaus auf festes Fundament. Vers 20. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Richtig, baut euer Haus, steht da. Baut euer Lebenshaus auf euren allerheiligsten Glauben. Was ist denn das? Kann ich mein Lebenshaus auf meinen Glauben bauen? Nun, ich weiß nicht, wie das in der slowakischen Sprache ist. In der deutschen Sprache ist das Wort Glauben doppeldeutig. Es beschreibt einmal das, was ich glaube, also meine Haltung. Ich glaube etwas und halte es für wahr und richte mich danach. Aber das ist meine Meinung und meine Vermutung. Und jetzt ist es die andere Bedeutung, heißt, woran glaube ich? Was ist der Inhalt? Worauf verlasse ich mich? Also nicht nur wie glaube ich, meine Haltung, sondern was glaube ich? Woran glaube ich? Worauf vertraue ich? Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ganz viele Leute in unserer Zeit glauben, dass mit dem Tod alles aus ist. Wir sind ja auch interessiert daran und so, und keine Verantwortung mehr. Schluss, da haben all die Probleme nicht, man muss auch niemand nachreden mehr. Mit dem Tod ist alles aus. Das ist ein Glaube. Und viele leben jetzt und verlassen sich, dass es so ist. Sie werden feststellen, wenn sie hier sterben und die Augen schließen, dass sie sich getäuscht haben. Denn Jesus, der weiß, wovon er redet, der ist auferstanden vom Tod, der kommt aus Gottes Welt, der ist der Einzige, der weiß, was jenseits der Todesgrenze wirklich passiert. Und der sagt, nein, du wirst dich nicht los, es ist nicht alles aus, du wirst dem Richter, dem lebendigen Gott, der dich geschaffen hat und erhalten hat, dem wirst du begegnen und er wird fragen, was hast du mit dem Leben gemacht, das ich dir geschenkt habe. Das wird eine Enttäuschung sein und ein Erwachen. Sie haben geglaubt, mit dem Tod wäre alles aus, aber ihr Glaube war kein heiliger Glaube, er war nicht wahr. Heilig heißt, er kommt ganz und gar von Gott. Er hat die Autorität Gottes, er hat die Wirklichkeit Gottes, der allerheiligste Glaube, das ist das, was Gott selbst offenbart hat, weil er allein weiß Bescheid. Und er sagt uns durch Jesus, worauf wir uns wirklich verlassen können. Dass Gott uns geschaffen hat, dass er der Erhalter ist, dass er uns erlöst durch Jesus, den gekreuzigten und auferstanden, und dass er wiederkommen wird und dass er Gericht halten wird und dass wir alle vor ihm stehen werden. Ob wir das geglaubt haben oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir werden es erleben. So, und jetzt sagt er natürlich, es war damals wie heute, Judas muss sagen, es gibt eine Menge Leute, die sagen, ach, was ihr da glaubt, über Jesus ist alles doch Quatsch. Das ist ganz anders, müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Nein, sagt er, baut euer Lebenshaus auf den allerheiligsten Glauben. Und der Glaube, das ist das, was inhaltlich über Jesus beschrieben ist in der Bibel. Seit der alten Kirche ist das ganz knapp zusammengefasst worden in dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Nicht? Weil ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Jesus, seinen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, und dass er am Kreuz gestorben ist, unter Pontius Pilatus, gelitten, gestorben, begraben, auferweckt. Ist ins Reich des Todes gegangen. Er wird kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Vergebung der Sünden, die Gemeinschaft der Heiligen, an das ewige Leben. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, ich weiß nicht, ob das in ihren Gottesdiensten auch gesprochen wird, das soll man nicht einfach nur so her sagen, das ist der Inhalt, der kompakte Inhalt dessen, darauf darf ich mich verlassen. Das war damals schon unsicher. Glaube ist nicht irgendein Gefühl, sondern es ist eine klare Information. Durch Jesus haben wir Information. Baut euer Lebenshaus darauf. Die Offenbarung Gottes in der Bibel liefert uns das Fundament. Jesus ist das Fundament. Und jetzt das Vierte. Betet im Heiligen Geist. Das 20, im zweiten Teil heißt es. Und betet im Heiligen Geist. Nun, ich weiß nicht, wie Sie beten. Beten Sie überhaupt persönlich? Beten Sie nur in der Kirche? Vater uns? Lassen Sie den Pastor beten, ist alles gut. Beten Sie persönlich? Ich bete auch Psalmen, das hilft mir sehr. Aber ich finde es toll, dass ich auch sehr persönlich reden darf, über meine Sorge und meine Dankbarkeit sagen kann. Als Kind darf ich zum Vater sprechen. Und hier heißt es, betet im Heiligen Geist. Wie macht man denn das? Ja, das heißt, durch Gott selbst, durch den Heiligen Geist, er ist ja Gott selbst, der dreieinige Gott, der in uns wirkt, dürfen wir ein Gespräch mit Gott führen. Der Heilige Geist lehrt uns, so sagt Paulus in Römer 8, dass wir Papa sagen, aber lieber Vater, das ist ja was unverschämt. Darf ich so vertrauensvoll mit Gott reden? Ja, darf ich. Voll Vertrauen. Und deshalb muss ich Gott auch keine Vorträge halten. Ich darf so sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und manchmal habe ich gar keine Kraft, ganze Sätze zu formulieren, sondern ich stöhne einfach und sage Satzfetzen, mal aus Freude und mal unter Tränen. Und manchmal sage ich, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Und da heißt es in Römer 8, der Heilige Geist vertritt uns bei Gott. Er seufzt für uns das Beten im Heiligen Geist. Ja. Nutzen Sie beides. Lesen Sie Gebete im Gesangbuch und in der Bibel, Psalmen. Beten Sie in der Gemeinschaft, im Gottesdienst. Aber beten Sie auch ganz persönlich in der Stille. Und ich empfehle Ihnen sehr, beten Sie mit anderen Christen. So, da sitzen wir wie Geschwister um den Tisch des Vaters und dürfen von Herzen miteinander beten. Und wir hören dem Gebet des anderen zu. Und sagen unser Amen dazu, um zu sagen, ja, ich trage das mit, was du jetzt dem Vater sagst. Also betet im Heiligen Geist. Und dann heißt es hier, fünftens, bleibt an der Quelle der Liebe. Vers 21. Und erhaltet euch in der Liebe Gottes. Wie macht man denn das? Erhaltet euch in der Liebe. Bleibt richtig dran. Ja, Wir brauchen, Liebe ist ja nicht ein Gedanke. Liebe ist ja, ich empfange es, wenn ich mich öffne. Wenn mir meine Frau sagt, ich liebe dich, dann kann ich mich verschließen, kann sagen, interessiert mich nicht. Wäre ja blöd, wenn ich das täte. Ich öffne mich und sage, ich liebe dich auch. Ich danke dir. Da merkt man, wie die Liebe ins eigene Leben strömt und wie sie eine Kraft wird, die uns verwandelt. Die Liebe Gottes empfangen wir, indem wir leere Hände ausstrecken und sagen, ja, danke, dass du für mich am Kreuz getan hast und dass ich dir so wichtig bin und dass du mich nicht aufgibst und dass du Geduld mit mir hast und dass ich immer wieder neu anfangen darf. Ich danke dir dafür, indem ich dafür danke, nehme ich diese Liebe in mein Leben ran. Und sie wird zu einer Kraft, die mich stärkt, die mich froh macht und die mich verändert. Vor 1000 Jahren hat der Gründer des Zisterzienserordens, Bernhard von Clairvaux, ein wunderschönes Bild gebracht. Er hat gesagt, unser Leben ist wie eine Schale. Gott schüttet seine Liebe hinein. Wir sind nicht nur ein Rohr, in das er die Liebe hineinströmt lässt und schäumt es durch. Nein, wir sind eine Schale. Und diese Schale wird gefüllt bis zum Rand. Und dann fließt sie über, weil er weiter füllt. Und wenn es überfließt und andere es davon empfangen, dann wird die Schale selber nicht leer. Beim Rohr ist es so, da fließt es durch und ist weg. Bei der Schale ist es so, sie wird gefüllt und sie fließt über. Das ist, bleibt an der Liebe Gottes. Empfangt es für euch. Der Glaube ist nicht ein Bewahrhalten, ist nicht eine Tradition, eine tote Tradition, sondern sie ist eine Liebesbeziehung. Voller Vertrauen, voller Liebe. Da kann ich meinen Kummer sagen, da erfahre ich diese Freude und diese Inspiration. Das macht mein Leben frisch und frei. Aber ich darf sie auch weitergeben, ohne dass ich selber arm werde. Durch Weitergeben werden wir nicht ärmer. Es ist immer uns. Also, bleibt an der Quelle des Lebens. Und das Sechste ist, seid Hoffnungsmenschen. Seid Hoffnungsmenschen. Da heißt es hier in Vers 21, also erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das ist jetzt die Zukunftsperspektive. Wir erfahren jetzt, dass er uns liebt. Wir sind jetzt gewiss, ich bin ein Kind Gottes und gehöre zu ihm. Aber das ist noch nicht alles. Wir freuen uns, dass wenn wir Jesus wiederkommt oder wenn wir hier die Augen schließen und sterben in dieser Welt, dass wir ihn sehen und verwandelt werden. Ich finde das in dieser Zeit besonders wichtig. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Land ist. Bei uns ist viel, viel Angst wegen dieser Corona-Seuche. Menschen sterben. Was man weiß, wie vorher es kommt. Und wenn man Angst vor dem Sterben hat, dann geht einem auch der Mut zum Leben verloren. Dann kriegt man plötzlich Panik. Denn wer nicht getrost sterben kann, wer keine Hoffnung hat, über die Todesgrenze hinaus, der steht mit dem Rücken zur Wand. Der muss sagen, auf jeden Fall, das muss ich verhindern. Der Tod, das ist der größte Verlust. Der macht mir alles kaputt. Der nimmt mir alles, was ich habe und was ich liebe und was ich bin. Das aber auf keinen Fall passiert. Da bin ich so froh, dass der Paulus, der Jesus kannte, sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist der totale Gegensatz zu dem, was man in Europa heute glaubt. Wir sind, manchmal habe ich den Verdacht, auch die Christen in Europa glauben, Sterben ist der Totalverlust. Das ist alles, natürlich wollen wir an Gott glauben, aber das muss man auf jeden Fall verhindern, auf keinen Fall sterben. Ja gut, das Sterben ist auch eine schwierige Situation. Wir lassen geliebte Menschen los und auch der Sterbeprozess kann manchmal schwer sein. Aber Paulus sagt, er war auch in einer sehr schweren Situation im Gefängnis und wusste nicht, wie es ausgehen würde und was sie ihm antun. Und sie haben ihn dann ja umgebracht auch. Und er sagt, okay, ich will nur eins, Jesus Christus soll groß werden in meinem Leben. Er soll verherrlicht werden. Denn Christus ist mein Leben.
und Sterben ist Gewinn. Das heißt, jetzt habe ich das volle, pralle Leben durch Jesus. In der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn ich sterbe, gewinne ich. Ja, was denn? Und alle, du verlierst alles. Du verlierst das Leben, die Gesundheit. Die ich gewinne, ich werde Jesus sehen, wie er ist. Die Erde, die Tränen abwischt. Ich werde in einer Gemeinschaft mit ihm sein, der Gerechtigkeit wohnt, so heißt es in Wahrung. Amen. Krankheit, Schmerzen und Tod werden nicht mehr sein. Ich werde mit ihm regieren, sagt er. Das wird ein dynamisches, starkes Leben sein, ohne Leid und Not, aber voller Freude und Siegesherrlichkeit. Wir werden gewinnen. Deshalb sagt Paulus, es fällt mir schwer zu wählen. Ich hätte lieber den Lust abzuschalten, mit Christus zu sein, was viel besser wäre. Aber wenn es nötig ist, dass er mich hier haben will, dass ich noch arbeiten soll für euch, will ich das auch gerne tun. Denn wer getrost sterben kann, der kann auch mutig und zuversichtlich leben. Und wenn wir eins in Europa heute brauchen, dann das. Auch in den Gemeinden. Wenn Sie gewiss, wohin Sie gehen, wenn Sie die Augen schließen, können Sie mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Dann werden Sie erleben, dass Sie zuversichtlich auch in schwierigen Zeiten leben können und die Aufgaben anpacken und kämpfen, auch wenn das nicht alles Zuckerschlecken ist. Also, seid Hoffnungsmensch. Es gibt noch zwei Punkte, die nicht unwichtig sind. Das siebte ist, rettet Menschen. Das heißt also, erbarmt euch derer, die zweifeln, reißt andere aus dem Feuer und rettet sie. Das heißt, Judas sagt, kämpft jetzt nicht nur, dass euer Leben, euer Glaube in Ordnung bleibt und ihr fröhlich bei Jesus bleibt und euch nicht abbringen lasst, sondern habt deine Verantwortung für andere. Habt ein großes Herz für die Zweifel. Redet mit ihnen, betet für sie, stärkt sie. Und die Zweifel gibt es innerhalb der Gemeinde. Es ist nicht immer alles so sicher. Erbarmt euch über sie, stärkt sie und rettet andere aus dem Feuer. Es gibt Millionen Menschen in Europa, die Jesus nicht kennen und die in Ewigkeit verloren gehen werden, weil sie im Gericht Gottes keinen Retter haben, Jesus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und unsere Verantwortung als Jesus-Leute ist es, dass wir ihnen sagen, Jesus ist der Herr. Rettet sie, also reißt sie aus dem Feuer. Das ist eine starke Frage. Es geht nicht um ein bisschen mehr Religion. Reißt sie, es ist eine Lebensrettungsaktion. Wie steht es in Ihrer Gemeinde? Wie steht es in Ihrer Kirche? Spielt Mission, Evangelisation, Verkündigung des Evangeliums von Jesus an Menschen, die ihm noch nicht nachfolgen, spielt das eine Rolle? Haben Sie das auf Ihrer Liste ganz oben? Ich habe erlebt in der Slowakei, dass wir Veranstaltungen hatten, wo wir solche Botschaft gesagt haben und erlebt haben, wie Menschen umgekehrt sind und zu Jesus gekommen sind. Machen Sie das weiter. Das ist Ihre Berufung als evangelische Kirche in der Slowakei. Dazu sind Sie da, nicht für sich selber. Nicht, dass Sie selber noch weitere 100 Jahre leben, sondern dass Sie das Evangelium sagen, dass Menschen gerettet werden und Zweifler gestärkt werden. Und dann ist das Letzte hier noch, das Achte, hasst die Sünden. Kurzer Satz heißt hier in Vers 23 und hasst auch das Gewand des Beflecktes vom Fleisch. So eine umständliche Redeweise will ich gar nicht lange erklären. Es ist die Sünde, alles das, was Gott nicht gefällt. Von Lüge, von Habgier, von Ehebruch, von Neid, von Machtgier, das ist Schmutz, das unser Leben so dreckig macht, dass wir zu Gott nicht passen. Er sagt nur das. Das sollt ihr hassen. Das passt nicht. Also hasst die Sünde. Ich habe mir sagen lassen, sie feiern ja jetzt nicht nur 100 Jahre Bestehen der evangelischen Kirche in Slowakei, sondern sie haben ja auch ein 500 Jahre Jubiläum. Vor 500 Jahren, so habe ich mir sagen lassen, wurde zum ersten Mal im Bereich der Slowakei die 95 Thesen von Martin Luther da vorgestellt in einem Gottesdienst in einer Predigt. Die 95 Thesen, die er anschlug in Wittenberg an die Kirchentür, werden Sie nicht alle kennen. Aber die erste These heißt, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Ja, das ist es. Vor 500 Jahren zum ersten Mal richtig in der Slowakei verkündet. Dass die Antwort auf das Evangelium von Jesus heißt, Umkehr, mit der Sünde brechen, Vergebung der Sünden durch Jesus empfangen, Gnade, mit leeren Händen im Glauben annehmen und so gerecht und gerettet werden. Hasst die Sünde, brecht mit der Sünde, bringt sie zum Kreuz, nehmt das neu ernst. Ich frage zum Schluss, wie wollen Sie dieses Jubiläum feiern? Wollen Sie jetzt ein Monument enthüllen und ein Denkmäler machen und Stein? Wenn unsere Jubiläen nur bedeuten, dass Sie die Asche von früher behüten, dann hat das nichts mit dem Leben zu tun. Jesus will, dass das Feuer brennt, das Feuer des Wortes Gottes, das Feuer des Heiligen Geistes unser Leben verändert, unsere Gemeinden verändert, unsere Kirchen erneuert und dass aus der evangelischen Kirche Slowakei etwas ausgeht für das ganze Land und für Europa. Jesus ist der Retter und Jesus lebt. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen und gratuliere Ihnen zu diesem Jubiläum. Auf Wiedersehen.